NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Und dazu begrüßt sie Almut Engelin. Der Chicagoer Professor für Psychologie David Boder hatte Ende Juli 1946 Europa per Schiff erreicht. Zu seinem Gepäck gehörten ein schwerer Tondrahtrekorder sowie haarfeiner Tondraht, verteilt auf 200 Spulen. Jede Spule konnte ca. 38 Minuten akustische Signale speichern. Damit interviewte Boder, selbst aus dem heutigen Lettland stammend und als Aaron Mendel Michelson 1919 emigriert, rund 100 jüdische und nichtjüdische Displaced Persons. Er interviewte also vor allem Menschen, die als Zwangsarbeiter oder Kriegsgefangene oder als jüdische Gefangene in KZ-Haft alles verloren hatten und keinen Ort hatten, an den sie gehen konnten. Es sind die frühesten Tondokumente nach dem Holocaust und über den Holocaust, im Internet anhörbar, aber akustisch oft schwer verständlich. Boder nahm Menschen aus 8 Ländern in 7 Sprachen auf. Die Historikerin Franka Maubach von der Universität Bielefeld wird am kommenden Donnerstag im Rahmen einer Vortragsreihe zum Kriegsende 1945 in der Hamburger Universität unter dem Titel Displaced – Überlebenswege nach dem Holocaust über die Boder-Interviews sprechen. Ich habe vor dieser Sendung mit Franka Maubach gesprochen und sie gefragt, was für sie, die ja schon viel gelesen hatte über den Holocaust, überraschend und neu war, als sie Boders Interviews erstmals hörte.
Also was mich an den Interviews überrascht hat und auch erstaunt hat, vielleicht auch erschreckt hat, ist, dass wir meistens sehr, sehr junge Stimmen hören. Diese Interviews, die Boder geführt hat, die brechen mit unseren Hörgewohnheiten. Wir hören Menschen, die oft erst 19, 20, 21 Jahre sind oder 30 Jahre alt und die Gewalt der Nationalsozialisten gerade erst erlebt haben. Und was ich auch besonders eindrücklich fand, war und ist, dass sie dieses Überleben so plastisch schildern, häufig in sehr körpernahen, ganz, ganz konkreten Szenen vom Überleben in den Lagern.
Und wir hören ja auch in diesen Boder-Interviews einige Menschen, die gar nicht lange überlebt haben, die man später gar nicht mehr hören konnte.
Ja, ein Beispiel ist das Interview mit Roma Czernobroder. Sie gibt ein sehr mutiges Interview. Sie schildert sehr offen, sehr drastisch, was sie unter anderem in Majdanek erlebt hat. Sie schildert Boder sogar sexualisierte Gewalt, was gar nicht so häufig vorkommt, weil das ein sehr schambesetztes Thema ist. Sie spricht viel über Leiden und über Tod. Es ist ein sehr mutiges Interview, aber ein Kollege von mir, Axel Dossmann, hat herausgefunden, dass sie sich einige Jahre später, 1951, umgebracht hat. Ihr waren im Lager beide Beine abgefroren, die mussten amputiert werden nach der Befreiung durch die Alliierten. Und sie hat eine unglaublich große Leidensgeschichte.
Wie unterscheiden sich denn Berichte von Männern und Frauen? Sie haben gerade gesagt, die Schilderungen sind teilweise sehr körperlich. Können Sie Beispiele sagen, was da so erzählt wurde, vor allen Dingen von den Frauen?
Ja, ich weiß gar nicht, ob sich die Interviews von Männern und Frauen so sehr unterscheiden. Denn das, was Boder dann auch herausgefunden hat, war diese Erfahrung von Entmenschlichung, von, wie er das genannt hat, Dekulturation. Im Lager verloren die Menschen ihre Menschlichkeit, übliche Wertmaßstäbe galten nicht mehr, gesellschaftliche Normen auch nicht. Und das, finde ich, das verbindet Interviews mit Männern und Frauen und auch mit sehr jungen Überlebenden, dass sie Boder häufig begreiflich zu machen versuchen, dass wir mit unseren Vorstellungen, zum Beispiel davon, was Essen und Trinken ist, gar nicht weiterkommen.
Haben Sie denn Beispiele gefunden, wo Gefangene, ehemalige Gefangene, ihre eigene Entmenschlichung schildern in dem Sinne, was ja sehr schambesetzt ist, dass man eben auch furchtbare Dinge getan hat, einfach aus bodenlosem Hunger. Also, dass Menschen bereit waren, was weiß ich, einem Kind das letzte Stück Brot aus der Hand zu reißen, um es selbst zu essen oder einfach furchtbare Sachen, über die man hinterher nie mehr nachdenken möchte. Haben Sie solche Schilderungen in Interviews auch gefunden?
Ja, das ist ein besonders schambesetztes Thema, die Frage der Überlebensschuld, könnte man sagen. Ein Beispiel ist Ludwig Hamburger, der sehr, sehr früh in die Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten hereingeriet, als 13-, 14-jähriger Junge. Er schildert, dass er zusammen mit tausenden anderen Häftlingen auf dem Todesmarsch in eine Scheune hineingetrieben wurde und dass es dort so eng war, dass ja eine Panik ausbrach und die jungen Männer eben häufig auf andere stiegen und sie damit zu Tode trampelten. Und er sagt dann im Interview wirklich, wir haben unsere Brüder damals totgetrampelt, und erzählt diese Geschichte immer wieder, wie überhaupt dieses Interview mit dem dann damals 19-jährigen jungen Mann, der so etwas überlebt hat, wirklich unglaublich berührend ist und gleichzeitig einem sehr viel Respekt abnötigt, was er da sagt, was er erzählt und wie offen er in dieser Situation über das Überleben sprechen kann.
Ich möchte trotzdem noch mal auf die Frauen kommen, weil sie deuten ja auch an, dass es sexuelle Gewalt gab, dass es eigene Frauenthemen gab. Inwiefern kommen die vor?
Sie kommen manchmal nur subtil vor oder angedeutet, weil für viele Frauen sexualisierte Gewalt oder Fragen danach, wann und wie lange im Lager die Menstruation ausblieb, schambesetzt waren. Nicht jede hat sich getraut, solche Dinge wirklich zu berichten, aber es wird immer wieder angedeutet. Boder fragt danach, mal vorsichtiger, mal offensiver. Bei Roma Czernobroda hat er gemerkt, dass sie ihm vieles erzählt, dass sie sehr offenherzig auch mit ganz schambesetzten und intimen Dingen umgeht, und sie berichtet davon, dass Frauen immer wieder vergewaltigt worden sind. Eine andere Frau in einem Interview, Helen Tichauer, sagt, die SS-Wachen haben uns immer wie Vieh angeschaut. Und auch dahinter stecken, glaube ich, viele Erfahrungen und Beobachtungen von sexualisierter oder sexueller Gewalt.
Und mit der Menstruation war es so, dass die in der Regel wegblieb wegen Hunger.
Ja, das beschreibt Roma Czernobroda auch, dass bei vielen oder den allermeisten Frauen die Periode dann ausblieb. Boder fragt dann nochmal nach und sie sagt dann nochmal kurz, bei manchen Frauen kam sie wieder, bei anderen blieb sie weg. Das ist glaube ich, ein sehr schambesetztes und zugleich essentielles Thema, das in den Interviews nicht so häufig zur Sprache kommt.
Herzlichen Dank. Das war die Historikerin Franka Maubach. Am kommenden Donnerstag, den 22. Mai, wird sie in der Reihe Kriegsende 1945 in Europa auf Einladung der Universität Hamburg, des Instituts für die Geschichte der deutschen Juden und des Instituts für Zeitgeschichte in Hamburg über Lebenswege nach dem Holocaust und speziell über die Boder-Interviews sprechen. Und zwar am Donnerstag um 18.30 Uhr in der Uni Hamburg, Hörsaal D, Philosophenturm von Mellepark 8. Frau Maubach, David Boder hat seine Interviewpartner auch immer wieder gebeten, ihm Lieder vorzusingen, die mit ihren Erlebnissen zu tun hatten. Sie haben sich gewünscht, dass wir das Lied Dort in dem Lager spielen, gesungen von Schmuel Edelstein, den Boder 1946 in einem DP-Camp in Italien traf und von dem kein Interview vorliegt. Deshalb weiß man auch nicht, wer Schmuel Edelstein eigentlich war. Aber wir hören seine Stimme. Worum geht es in dem Lied? Warum haben Sie sich dieses Lied gewünscht?
Schmuel Edelstein singt auf Jiddisch und es zeugt von der Einsamkeit im Lager. Und in den verschiedenen Strophen hört man, wie er berichtet von einem jüdischen Mann, der im Lager alleine in einem Winkel steht und merkt, dass, wie es da heißt, jede Mühe und jede Arbeit umsonst sei. Und dann kommt eine Zeile, Vater im Himmel, wie lang wird das noch gehen? Das ist dann auch der Refrain. Also es geht vor allem um das Alleinsein in den Lagern.
Dort in dem Lager, in einer Winkel bei Nacht, steht sich Heidele, versinken, vertraf der Weg tatlich, in die Wink sich hat heute, a schuet jeder Arbeit, das tut jeder mir, taten nur in ihm, wie lang noch es dauert, alle Mitteln hab ich schon probiert, ich hab schon mehr kein Keus, und jetzt bin ich alleine du. In Tracht wegen meinem glücklichen Schuh, ob schon Rachmonit, Tatenjur.
Dort in dem Lager, das war Schmuel Edelstein. David Bowder traf ihn 1946 in einem DP-Camp in Italien und nahm seinen Gesang auf. Die Bowder-Interviews finden Sie im Internet, wenn Sie Voices of the Holocaust Illinois Institute eingeben. Und nun der Nachrichtenüberblick.
Der Tod der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer hat große Trauer ausgelöst. Margot Friedländer habe jeden, der ihr begegnete, mit ihrer Wärme, ihrer Zugewandtheit, ihrer ungeheuren Kraft beeindruckt, erklärte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, würdigte Friedländer als mutige und starke Frau. Sie habe das Menschsein zu ihrem zentralen Anliegen gemacht und die Gabe besessen, stets das Beste in ihrem Gegenüber zu sehen, betonte Schuster. Friedländer war am Freitag im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben. Sie wurde 1921 in Berlin als Margot Bentheim geboren. Ab 1940 musste sie Zwangsarbeit leisten. Ihre Familie wurde in Auschwitz ermordet. Margot Friedländer selbst wurde im Untergrund in Berlin entdeckt und 1944 ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Nachdem sie 1946 mit ihrem Ehemann in die USA ausgewandert war, kehrte Margot Friedländer im Jahr 2010 wieder dauerhaft nach Berlin zurück und arbeitete als Zeitzeugin, vor allem auch im Gespräch mit Schülern. Gestern wurde sie auf dem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee beigesetzt. Neben vielen anderen Prominenten nahmen auch Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Merz an der Beerdigung teil. Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner ersten Regierungserklärung die unverbrüchliche Solidarität seiner Regierung mit Israel betont. Wörtlich sagte Merz: Existenz und Sicherheit des Staates Israel sind unsere Staatsraison. Dazu gehöre auch, dass sich die Bundesregierung für einen Waffenstillstand, die Freilassung aller in Gaza gefangenen israelischen Geiseln und einen raschen Frieden in der Region einsetze. Man erwarte von der israelischen Regierung aber auch eine bessere humanitäre Versorgung der Menschen im Gazastreifen. Auch der Zentralrat der Juden in Deutschland appellierte an die israelische Regierung, ihre Verantwortung für die Zivilbevölkerung in Gaza ernst zu nehmen. Dem Tagesspiegel sagte Zentralratspräsident Josef Schuster in Berlin, der Kampf gegen die Hamas sei für die Sicherheit Israels unabdingbar. Die israelische Regierung müsse aber akzeptieren, dass sie auch eine Verantwortung für die Zivilbevölkerung in Gaza habe. Der Krieg müsse ein Ende finden, erklärte Schuster. Mehr als ein Jahr nach dem Brandanschlag auf die Oldenburger Synagoge beginnt am 11. Juni das Verfahren gegen den beschuldigten 28-Jährigen vor dem Oldenburger Landgericht. Das Verfahren laufe als Sicherungsverfahren, weil der mutmaßliche Täter vermutlich psychisch schwer erkrankt sei und zur Tatzeit schuldunfähig war, bestätigte ein Sprecher des Landgerichts. Das bedeute, dass eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht komme. Am 5. April 2024 war ein Brandsatz gegen die massive Tür des jüdischen Gebetshauses in der Leo-Trepp-Straße geworfen worden. Das Feuer konnte von dem Hausmeisterteam eines benachbarten Kulturzentrums schnell gelöscht werden und richtete nur leichten Schaden an. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat Boykottaufrufe gegen die israelische Sängerin Yuval Rafael heftig kritisiert. Juden und Jüdinnen fühlten sich in Deutschland und Europa nicht mehr sicher, erklärte Weimer im Deutschen Bundestag. Rafael vertritt morgen Israel beim Eurovision Song Contest. Sie hatte das Massaker der Hamas beim Supernova Festival vom 7. Oktober 2023 überlebt, indem sie sich unter einem Leichenberg versteckte. Ihr Song »New Day Will Rise« handelt von der Hoffnung, dass der Schmerz vergeht. Dass die Sängerin bedroht und angefeindet werde, sei ein unerträglicher Skandal, so Weimer. In Hamburg hat in dieser Woche erstmals eine Jury mit der Sichtung von 25 architektonischen Entwürfen für die wieder zu errichtende Bornplatz-Synagoge begonnen. Der Wettbewerb dafür wurde im September 2024 ausgeschrieben. Bis Mitte September dieses Jahres soll entschieden sein, welche drei Entwürfe in die engste Auswahl kommen. Die Jury besteht aus Expertinnen sowie Vertretern der Stadt Hamburg, der jüdischen Gemeinde und weiterer Institutionen. Der Vorsitzende der Stiftung Bornplatz Synagoge, Daniel Schäffer, äußerte seine Freude und Aufregung über die nun begonnene Auswahl. Zugleich beklagte er, dass immer noch nichts geschehen sei, um am zukünftigen Bauplatz den Bunker aus der NS-Zeit abzureißen. Der Beschluss dazu sei im September 2023 gefällt worden, passiert sei aber nichts. Soweit die Meldungen.
Als die Bundesrepublik Deutschland und Israel vor 60 Jahren am 12. Mai 1965 diplomatische Beziehungen aufnahmen, da waren schon 13 Jahre nach dem Luxemburger Abkommen zur Leistung von Reparationen an Israel, den sogenannten Wiedergutmachungszahlungen, vergangen. Nur langsam, in beiden Ländern sehr kontrovers diskutiert, entwickelten sich die Verbindungen. Die evangelische Kirche in Deutschland forderte, diplomatische Beziehungen zu Israel aufzunehmen. CSU-Verteidigungsminister Franz Josef Strauß setzte sich für militärische Unterstützung des bedrohten jüdischen Staates ein. Heute sind diese Beziehungen völlig normal, trotzdem kompliziert. Wie blicken deutsche Jüdinnen und Juden in Niedersachsen? Wie blickt man in jüdischen Gemeinden auf das Verhältnis Deutschlands zum Staat Israel? Michael Hollenbach berichtet.
Als 20 Jahre nach dem Holocaust Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen aufnahmen, war das für viele Israelis nicht nachvollziehbar.
Als meine Schwiegereltern in den 60er Jahren sich entschlossen, von Israel aus nach Deutschland, nach Berlin zurückzuziehen, da haben ihre Nachbarn aufgehört, mit ihnen zu reden.
Berichtet Ulrike Offenberg, Gemeinderabbinerin im niedersächsischen Hameln. Vieles habe sich aber inzwischen sehr positiv gewandelt.
In den 90er Jahren, wenn ich nach Israel gefahren bin, habe ich immer ungern gesagt, woher ich komme, weil sofort die Assoziation mit Shoah da war. Und in den letzten 15 Jahren ganz anders. Oh, Berlin, meine Tochter lebt in Berlin oder mein Cousin oder so. Es gibt ja eben auch eine Gegenbewegung von Leuten, die nach Deutschland auswandern.
Die Anerkennung des Staates Israel, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen, ist für Jüdinnen und Juden in Deutschland sehr bedeutend.
Israel ist für viele Juden, Jüdinnen eine Art Heimat. Es ist für viele das Land, wo sie es mal genießen, im Urlaub der Mehrheitsgesellschaft anzugehören und nicht nur eine kleine, verschwindende, sich versteckende Minderheit zu sein.
Wenn wir so in die jüdischen Gemeinden hineinhören, dann spüren wir doch schon eine starke Verbindung zum Staat Israel.
Sagt auch Rebecca Seidler, Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover.
Für viele Jüdinnen und Juden gilt Israel nach wie vor auch als Lebensversicherung. Das heißt, wenn es in den Ländern, in denen man lebt, vielleicht einmal nicht mehr so gut ist, als Jude zu leben, dann hat man zumindest die Garantie, man kann nach Israel gehen.
Die Erfahrung vieler Jüdinnen und Juden in Deutschland, immer wieder werden sie mit der Politik Israels in Verbindung gebracht.
Mein Staatspräsident ist der deutsche Bundespräsident und nicht der israelische Staatspräsident.
Betont Michael Fürst, Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen. Oft werde man indirekt verantwortlich gemacht für die Politik oder für Aussagen der israelischen Regierung unter Ministerpräsident Netanyahu.
Und solche Sachen muss man sich natürlich ständig anhören von deinem Ministerpräsidenten, von deinem Staatspräsidenten. Nein, es sind nicht meine, aber ich stehe natürlich zum Staat Israel als der Staat der Juden.
Und in diesem Zusammenhang verweisen Michael Fürst und Rebecca Seidler auf ein bedeutendes Statement der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel vor der israelischen Knesset.
Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes.
Dieser Begriff der deutschen Staatsräson ist etwas, was im Raum steht und von dem wir Juden in Deutschland derzeit nicht das Gefühl haben, dass Deutschland dieses dem Staat Israel gegenüber gezeigte auch einhält.
Denn, so Rebecca Seidler aus Hannover, 60 Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen müsse doch für alle gelten.
Wir wollen, denke ich, gemeinsam, dass dort der demokratische Staat Israel weiterhin existiert. Und das sollte der Fokus sein.
Jüdische Stimmen zum Verhältnis zwischen Israel und Deutschland 60 Jahre nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Sie hörten einen Beitrag von Michael Hollenbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin.
In unserem Wochenabschnitt Emor werden alle biblischen Feste des Jahres aufgeführt. Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot. Dabei fällt etwas Merkwürdiges auf. Nur Sukkot, das Laubhüttenfest, wird mit Freude verbunden. Ihr sollt euch freuen vor dem Ewigen, eurem Gott, 7 Tage. Das ist nicht nur hier so. In der ganzen Tora wird Freude nur im Zusammenhang mit Sukkot erwähnt. Deshalb wird Sukkot in der Liturgie Zman Simchatenu genannt, das Fest unserer Freude. Das Merkwürdige an dieser Charakterisierung als Fest der Freude sind die Umstände, die zu diesem Fest geführt haben. Von dem Grund, warum wir Sukkot feiern, indem wir Hütten aus Laub und Zweigen bauen und sie für 7 Tage als unser Zuhause bewohnen, heißt es in unserem Wochenabschnitt, in Laubhütten sollt ihr wohnen 7 Tage, damit eure Nachkommen wissen, wie ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich bin der Ewige, euer Gott. Wir, die Nachgeborenen, sollen also wissen, wie die Israeliten vor 3200 Jahren in der Wüste gelebt haben. Und wie war das damals so? Die Israeliten lebten 40 Jahre lang ohne festen Wohnsitz, ständig auf Wanderschaft in der Wildnis der Wüste, wo man nicht wusste, was einem erwartet und welche Gefahren auf dem Weg lauern. Es war eine lange Zeit der Ungewissheit und Unsicherheit. Warum wird dann ausgerechnet Sukkot, das Fest der Freude, genannt? Sinnvoller wäre es Pesach, den Tag der Befreiung aus der Sklaverei, oder Shavuot, den Tag der Offenbarung am Sinai, als Fest der Freude zu bezeichnen. Aber doch nicht Sukkot, das an 40 Jahre Hitze, Kälte, Wind und Regen erinnert. Warum sollten wir angesichts dessen uns freuen? Rabbiner Jonathan Sachs erklärt, die Sukkah symbolisiert das Leben mit der Ungewissheit. Sukkot lehrt uns, dass Glaube nicht Gewissheit bedeutet. Glaube ist der Mut, mit der Ungewissheit zu leben. Und trotz der Ungewissheit können wir uns immer noch freuen. Fast jede Etappe des Exodus war mit Schwierigkeiten verbunden. Das macht die Tora so stark. Sie gibt nicht vor, das Leben sei einfacher, als es ist. Der Weg ist nicht gerade, die Reise ist lang, unerwartete Dinge geschehen, Krisen tauchen plötzlich auf. Es ist wichtig, im Gedächtnis eines Volkes das Wissen zu verankern, dass wir mit dem Unbekannten umgehen können. Gott ist mit uns und gibt uns den Mut, den wir brauchen. Es ist, als würde Gott uns an Sukkot daran erinnern. Glaubt nicht, dass ihr feste Mauern braucht, damit ihr euch sicher fühlt. Ich habe eure Vorfahren durch die Wüste geführt, damit sie die Reise nie vergessen, die sie machen, und die Hindernisse, die sie überwinden mussten. In diesen zerbrechlichen, den Naturgewalten ausgesetzten Hütten lernten die Israeliten den Mut, mit der Ungewissheit zu leben. Andere Völker erzählten Geschichten, die ihre Stärke feierten. Sie bauten Paläste und Burgen als Ausdruck ihrer Unbesiegbarkeit. Das jüdische Volk war anders. Es hatte eine Geschichte der Unsicherheit und Gefahr, eine Geschichte von der Reise ihrer Vorfahren durch die Wüste, ohne Haus, ohne Adresse, ohne Schutz vor Wind und Wetter. Es ist eine Geschichte der geistigen, nicht der militärischen Stärke. Sukkot lehrt uns, dass wir alle Reisende sind. Gottes Gegenwart ist mit uns. Wir brauchen keine Angst zu haben. Das ist eine Quelle der Kraft, die wir heute in unserer vernetzten, gefährlichen und unberechenbaren Welt brauchen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der 5 Bücher Mose von Rabbiner Igor Itkin aus Berlin. Zum Schluss hören Sie das Ata Echad. Übersetzt lautet der Text, du bist einzig. Es singt Kantor Zvi Sofa, begleitet vom Synagogalchor Berlin unter der Leitung von Harry Voss.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.